herzlich willkommen bei Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in einem Podcast, bei dem Menschen ihre Geschichte erzählen und der für Menschen ist, die Ihnen gerne dabei zuhören. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß. In dieser Folge von Dorfgeflüster freuen wir uns auf Jürgen Lars Sackbrook, Mitglied des Ortsrates Holtensen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Dorfgeflüster Folge 20. Heute haben wir Jürgen Sackbrook zu Gast, Mitglied des Ortsrates. Jürgen Lars Sackbrook, ich will auch korrekt sein. Freue mich sehr, dass er heute hier ist und möchte dich bitten, mein Lieber, dich mal vorzustellen.
Ja, lieber Andreas, es hat mich sehr gefreut, dass mich dann auch mal eine Nachricht ereilt hat mit dem Text, du bist hier auch bald dran. Ja. Und es ist eine große Ehre, jetzt auch Folge 20, also Gratulation dazu. Das musst du auch erstmal schaffen. Ja, zu mir. Ja, Jürgen Lars Sackbrook, richtig,
genau. Wir wollen korrekt sein.
Wir wollen korrekt sein, genau. Das ist manchmal bei E-Mail-Adressen ganz wichtig, weil sich Leute dann fragen, wo kommt denn dieses L her? Ja. Ich bin benannt nach meinen beiden Großvätern, Johann und Lambert. Das ist bei uns so gute alte Familientradition, dass die Großeltern die ersten Buchstaben spenden von den Vornamen. Ich bin 43 Jahre alt, bin gebürtiger Westniedersachse, ich komme aus der Grafschaft Bentheim. Das ist genau da an der deutsch-niederländischen Grenze und da dann auch der letzte Ort, Bad Bentheim-Gildehaus, da komme ich her. Ja, ich bin ein Bürger mit Burnenblut, wie man bei uns sagt, mit Bauernblut. Ja, also ich habe auch ein paar Jahre auf dem Hof gelebt, wo meine Mutter vom Hof kommt, aus der Landwirtschaft kommt. Und mein Vater ist ein alter Eisenbahner und bevor wir also ins Dorf gezogen sind, habe ich ein paar Jahre wirklich auf dem Hof gelebt. Ich kenne das also mit der Landwirtschaft ein bisschen wenigstens. Ich bin jetzt seit zehn Jahren mit Christina verheiratet und wir sind Eltern von Charlotte, die jetzt gerade mit 6 frisch eingeschult worden ist, jetzt also auch ein Regenbogen-Schulkind.
Letztes Wochenende, ne?
Letztes Wochenende, ganz stolzes und tapferes Schulkind jetzt, ne? Und Elisabeth ist vor einem halben Jahr geboren worden, also das ist auch spannend, nochmal zu sehen, nochmal zu erleben, wie da so ein junges Leben heranwächst. Ich bin durch Christina nach Holtensen gekommen. Die ist keine gebürtige Holtenserin, aber die hat, nachdem wir uns in Klauster kennengelernt haben, hat sie ihr Studium in Göttingen fortgeführt. Und sie arbeitet auch in Göttingen bei einem Steuerberater und hat dann irgendwann mal gesagt, hier immer von Klausthal runterfahren. Das habe ich jetzt mit Studium 5 Jahre gemacht. Jetzt bist du mal dran mit dem Pendeln.
Da kommen ein paar Kilometer zusammen.
Ja, ne? Und dann haben wir wirklich lange gesucht. Richtig lange gesucht, immer wieder online geguckt. Und ich habe sogar schon in Längland geguckt, ob wir da ein Haus bauen können und. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich gucke jetzt noch ein einziges Mal. Und danach kommst du mir mit dem Thema nicht mehr, weil das war alles zu klein, zu teuer, zu weit weg und hast du nicht gesehen. Und ja, da haben wir eine Annonce gefunden, ne? Kraft Beuermann, sage ich jetzt mal so für die Holtenser hier, dann wissen sie, wo es ist,
Längener
Straße 60. Da war die erste Etage frei und da sind wir tatsächlich auch zum Zuge gekommen. Und jetzt sind wir seit 2014, dem WM-Jahr, sind wir Holtenser.
Ja. Herzlich willkommen.
Ja, danke.
Ja, deine Kindheit hast du somit fast in Holland verbracht sozusagen oder sagen wir mal an der Grenze?
An der Grenze und auf der anderen, also über die Grenze bin ich dann halt als junger Mensch manchmal zum Fußball auch rüber. Wir haben auch oft Turniere gehabt in Holland. Ganz anderer Fußball, viel, viel härter, kann ich dir nur sagen. Da geht es richtig auf die Knochen. Und als es mit dem Fußball weniger wurde und dann ab und zu so ein Bierchen kam, sind wir oft dann da in die erste größere Stadt gefahren. Wunderbare Kneipenatmosphäre, auch schon gefeiert.
Was ist da die größere Stadt?
Ja, ist Oldensaal, da die Ecke. Ne?
Ah, okay.
Ist schön. Also es ist wirklich gut. Hohe Lebensqualität.
Und schultechnisch, wie ist es bei dir losgegangen? Grundschule im Ort oder musstest du ein bisschen fahren oder wie war das?
Ja, wir sind ja wir waren ja erst in der Landgemeinde, da musste ich mit Bus in Spielkreis, hieß das damals, Kindergarten war es nicht, es war ein Spielkreis. Ja, da habe ich beide Spielkreise kennengelernt bei uns in den Landgemeinden und dann halt ein Jahr, ja, also wie nannte man das noch, das Jahr vor der Grundschule?
Vorschule, oder?
Genau, ja. Ein Jahr Vorschule und dann 4 Jahre Grundschule im Dorf, ja, Also das war, ja, ganz normal, mit dem Fahrrad halt hin. Ne? Also damals ist man noch mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Ja. Und dann Orientierungsstufe, kennen die Jüngeren hier unter uns wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Ne?
Die Älteren auch nicht.
Stimmt.
Die Älteren auch nicht.
War ja nur so ein Zwischenmodell. Ne?
Genau.
Ja, also 2 Jahre Orientierungsstufe und da wurde dann quasi nach der Grundschule, wäre ich wahrscheinlich ein guter Realschüler gewesen. Aber da ist dann irgendwas in der Orientierungsstufe passiert, dass man dann auch gesagt hat, nee, der kann auch ins Gymnasium. Bin ich bei uns im örtlichen Gymnasium gewesen, im Burggymnasium gewesen. Da die 7 Jahre durchgezogen, Abi gemacht. Ja, und dann rein ins Leben. Ne?
Ja, was ist dann passiert?
Ja, spannende Geschichte eigentlich. Ich bin da fest von ausgegangen, dass ich erstmal zum Bund muss. Deswegen habe ich gesagt, jetzt bewerben und so, das brauche ich jetzt alles erstmal nicht. Mhm. Ne? Und dann haben aber alle gesagt, ey, komm hier, bewirb dich, mach da was. Und alle kamen an mit so einer Zeitungsannonce von der örtlichen Volksbank. Ja? Berufsakademie-Studium, ja? Zum Betriebswirt. Ja, Jürgen, geh da mal hin, mach das mal. Und dann habe ich irgendwann mal, ich hab die Faxen so dicker, habe ich diese Annonce genommen, bin dann zur Bank gefahren und so stumpf gesagt, wer kann mir denn hier Auskunft geben? Dann stumpf beim Chef gelaufen. Und der war wohl, also ich war frustriert und hatte die Schnauze voll, sag ich jetzt mal, von diesen ganzen Belehrungen aus der Familie. Und er dachte, ich komme wohl proaktiv und bin hier voll der Verkäufer. Ja, hat sich das alles notiert und dann habe ich tatsächlich diese Stelle bekommen mit der Option, wenn du zum Wehrdienst musst oder Zivildienst, fängst du 98 an und ansonsten fängst du 97 an. Ja gut, nach dem Abi kam dann halt auch der Einberufungsbescheid, kurz bei der Bundeswehr gewesen, weil dann kam raus, ja, fehlgemustert. Und so war ich nach 1,5 Monaten wieder zu Hause. Hätte das ganze Jahr zu Hause gesessen, wenn ich nicht diesen Vertrag gehabt hätte. Und so, dann, ja, ging das recht flott. Die Berufsakademie war dann in der Nähe von Oldenburg, Rastede. Und ja, dann eine Zeit lang im Jahr immer in der Bank gearbeitet, da in den verschiedensten Funktionen und ansonsten die Hochschulbank gedrückt, weil Berufsakademie ist ja auch eine kleine Hochschule, sag ich mal. Ja, und dann nach dem Bankkaufmann kam dann direkt der Betriebswirt. Ja, und dann hat man gesagt, ach nee, komm hier, mit dir reicht's. Ne? Ja, was machst du dann? Ja, hab ich gedacht, gut, gehst du zur Uni. Oldenburg kennst du, Wirtschaftswissenschaften studiert, Diplomökonom bin ich jetzt. Und 2007 fertig geworden. Knappes Jahr da in der Uni als Freelancer gearbeitet. Ja, aber das ist ein Freelancer, ne? Ich glaube, ich erkläre es dir mal.
Ja, versuch's mal für die älteren Zuhörer.
Ein Freelancer ist, wenn du an der Uni arbeitest, aber nicht richtig auf der Gehaltsliste stehst, sondern du schreibst deinem Arbeitgeber Rechnungen. Du bist also quasi ein selbstständiger Forscher an der Stelle. Du arbeitest in einem Projekt, ja, Vorteil für die Uni. Du musst nicht Rentenbeiträge bezahlen, du musst dich auch selber krankenversichern. Vorteil für dich, bleibt ein bisschen mehr im Portemonnaie. Ja, und das habe ich 1 Jahr gemacht und ich hatte vorher schon in der Uni in meinem Rechnungswesen-Lehrstuhl gearbeitet, also als studentischer Mitarbeiter. Und da ist dann eine junge Dame, so kann man eigentlich auch sagen, eine Dame mittleren Alters, sag ich jetzt mal so, hatte dann eine Aussicht auf eine Professur in Clausthal. Und weil die mich kannte, hat sie gesagt, ich hätte gerne, dass ich, wenn ich da 2 Mitarbeiter bekomme, einer aus Clausthal kommt, weil der kennt dann die Uni und einen möchte ich mitbringen, der mich kennt. Ja, und das war ich dann. Und so bin ich nach Clausthal gekommen. Und da habe ich dann am Rechnungswesen ja schon ein paar Jahre gearbeitet. Am ersten Arbeitstag, wirklich tatsächlich am ersten Arbeitstag, erste Amtshandlung, habe ich meine Frau kennengelernt. Christina, meine spätere Frau kennengelernt, ja. Weil meine jetzige Frau kennengelernt, so kann es ja auch sein.
Das war aber dann eher ein Zufall, oder?
Ja, meine erste Amtshandlung war eine Klausuraufsicht. Und da ist es ja meistens so, dann hast du musst einen Mitarbeiter da haben in so einem Raum, der diplomiert ist, der diesen Abschluss hat, den die anderen anstreben, ansonsten darfst du keine Aufsicht machen. Mhm. Und als Hilfsaufsichten kriegst du dann studentische Mitarbeiter. Und da hatte mir ein Kollege dann halt Christina mit auf den Karton geschrieben, die musste dann da mit rein. Wir haben zusammen Aufsicht gemacht, haben uns kennengelernt.
Sehr schön.
Ja, nach ein paar Jahren am Rechnungswesen-Lehrstuhl bin ich dann gewechselt in die Hochschuldidaktik, weil mir Lehre mehr Spaß gemacht hat als Forschung. Und in der Hochschuldidaktik bin ich jetzt so eine Art Berater, Begleiter für alle wissenschaftlichen und studentischen Mitarbeiter, die in der Lehre unterwegs sind.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also was sind dann deine Aufgaben oder wo setzt du deine Schwerpunkte?
Es ist ja so, wir gehen immer davon aus, dass wenn jemand fachlich kompetent ist, dass er auch unterrichten kann. Wer Fachwissen hat, kann darüber reden und dann läuft das ja mit dem Lehren und Lernen. Ja, also wenn jemand fachlich kompetent ist und viel redet, dann kann er vielleicht lehren, aber das heißt noch lange nicht, dass die da auf der anderen Seite sitzen, auch lernen. Mhm. Ja? Und Lernen hat ja viel mit Psychologie zu tun. Also zu wissen, wie man mit Leuten redet, einfach auch zu verstehen, dass wenn ich jetzt vielleicht 60, 65 bin, vielleicht mit 18, 19-Jährigen anders reden muss oder ich weiß nicht genau, wie ich da ankomme. Auch ich habe das immer wieder erlebt, wenn ich dann gehe. Ich habe immer so gerne, man kennt sich ja auch wie Wolf of Wall Street und hier, ne, diese ganzen Filme. Dann sage ich, dann habe ich auch in der Lehre gesagt, hier, das ist wie in dem Kinofilm, ja. als ich noch Mitte 20 war, kannten die alle die Filme, wenn ich jetzt da reingehe. Und
muss sagen, das läuft bei Netflix.
Da habe ich irgendwann festgestellt, meine Filmtitel, auf die ich verweise, die kennen die gar nicht mehr. Ja? Und das sind so Augenblicke, wo du dann auch sagen musst, okay, vielleicht muss ich meinen Stil, wie ich unterrichte, halt auch ein bisschen ändern, sodass bei den Leuten ja was ankommt. Das Ziel ist ja nicht, dass ich gut dastehe, sondern das Ziel ist ja, dass die da was lernen.
Dass die was mitnehmen, ja.
Genau. Und da gibt es, wie gesagt, da gibt es ja die Didaktik, die Pädagogik, die Psychologie, ohne jetzt quasi das von Haus aus komplett gelernt zu haben, aber über Fortbildung und durch die tägliche Arbeit dann halt auch in dieser Community, in diesem Umfeld mit Menschen, die dann halt auch wirklich das von der Pike auf gelernt haben, dann nimmt man eine Menge mit und kann man auch eine Menge weitergeben an die Kolleginnen und Kollegen.
Das heißt, du unterstützt da?
Genau, ich bin Begleiter. Mhm. Ich begleite. Ne? Also es gibt immer Leute, die sagen, ja, hier, ihr wollt ja alles irgendwie verbessern und dann sagt ihr, nee, das, ne, wenn man sagt, ich möchte was verbessern, heißt es ja, es ist gerade schlecht. Ja. Also ist es aber gar nicht gemeint. Ne? Jeder erlebt irgendwann mal Herausforderungen dann an der Stelle und dann in dem Augenblick halt auch Leute zu haben, mit denen man darüber reden kann, auch vertrauensvoll reden zu können. Ne? Das ist das Wichtigste. Und ganz wichtig ist halt auch, du kannst niemandem da was befehlen oder aufzwingen. Ein Lehrender muss gucken, wie es für ihn selbst sich gut anfühlt und dann halt für die Studierenden halt auch. Und deswegen, du bist wirklich nur Begleiter.
Was, TU ist ja Technische Universität. Mhm. Was gibt es dort für Studiengänge?
Wir haben so die klassischen Bereiche, so die ganzen Ingenieurwissenschaften. Mhm. Also das ist viel Maschinenbau, Bergbau, Energie. Das sind so die Bereiche, oder auch ja, Materialstoff, also Material, Werkstoffe, das ist da mit drin. Recycling ist ein großer Bereich mittlerweile. Mhm. Informatik, Mathematik und Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftswissenschaftler. Und dann wollen die Naturwissenschaften natürlich nicht vergessen. Ich fallen gerne auch mal ein bisschen hinten runter dann an der Stelle, aber das ist wichtig, ja, so zu wissen, dann halt auch, wo, ne, wenn man Maschinenbau studiert, dann muss man auch wissen, was ist eigentlich Eisen, was kann es, ja, dann muss man schon Physik und Chemie verstehen. Mhm. Ja, das sind dann auch noch Bereiche, die mit rein drin sind.
Und dann pendelst du jeden Tag nach Clausthal oder wie läuft dein Tag so ab?
Bis zur Pandemie, ja. Bis zur Pandemie teilweise, also hier und auch mal einen Tag zu Hause geblieben, aber dann.
Wie viele Kilometer sind das? Das ist ja ein Stück zu fahren.
Ja, knapp über 50, ne?
Ja,
aber je nachdem, wie du fährst, ne? Mhm. Ja, also. Wenn mich Leute fragen, wie lange brauchst du hin, sage ich immer, was legal oder illegal? Ja, also wenn du vielleicht mal so ein bisschen was ausreizt und das in den Randstunden, ich bewege es ein bisschen eine Dreiviertelstunde dann da. Und im Winter, bei schlechten Verhältnissen, kann das auch mal 70 Minuten, 75 Minuten, 80 Minuten sein. Ne? Deswegen habe ich auch immer eine Tasche mit dem Auto, für den Fall, das Wetter so schlecht ist, dass ich dann da halt auch einfach mir noch eine Schlafstätte suchen kann in Clausthal. Also Luftmatratze sind wir dabei. Ja.
Wie viele Studenten hat die TU?
Das schwankt stark. Aktuell sind wir etwas unter 4.000. Ne? Wir waren aber auch schon mal weit über 5.000. Das ist immer so ein bisschen abhängig auch davon, wie groß die Abi-Jahrgänge sind.
Und was reizt dich so an deiner Aufgabe?
Die Arbeit mit Menschen. Ja. Also das hat schon im Studium Spaß gemacht mit den Kommilitonen. Zu lernen, gemeinsam zu arbeiten, also nicht einfach alleine zu sitzen zu lernen, sondern auch zusammen dazu zu arbeiten. Zusammen die Unterlagen gemeinsam auf den Tisch werfen und dann da so lange dran arbeiten, bis man es verstanden hat. Ja, da habe ich dann ja auch gemerkt, das ist Lernen. Also nicht, dass in den Vorlesungen ist Lernen. Da lernt man den Stoff so ein bisschen kennen, aber Lernen ist das, was dann später da ist. Und die Motivation musst du aus der Vorlesung halt auch mitnehmen oder aus den Veranstaltungen mitnehmen. Dass du dann sagen kannst, wow, der Prof, das ist so interessant, ich will mich damit mehr auseinandersetzen, oder die Professorin, die macht das so toll, ich nehme da was mit, das berührt mich, das fasst mich an. Ich will da was tun. Und mein Anspruch war dann auch als Mitarbeiter dann an der Uni immer zu sagen, ich will gute Lehre machen. Und sagen auch einige, eigentlich hättest du irgendwann ein bisschen nicht Berufsschullehrer geworden. Hättest du eigentlich machen können. Ne? Wärst du jetzt verbeamtet, würdest mehr Geld bekommen im Vergleich zu als Angestellter an einer Universität. Aber ich mag dann halt auch so dieses fachlich auf diesem hohen Niveau, weil da sind ja wirklich ganz viele Themen. Auch jetzt in meinem Job, ich habe dann mal was mit einem Chemiker zu tun, danach habe ich was mit einem Recycler zu tun, danach mit einem Wirtschaftswissenschaftler. Oder auch sehr interessant sind unsere Juristen, wenn man mal mit denen redet. Das sind auch Professoren, der emeritierte Professor und der jetzige Professor, die halt auch viel in Karlsruhe arbeiten, beim Bundesverfassungsgericht, weil die einfach so Bergrechtsexperten sind. Ja, damit mit solchen Leuten auch mal reden und mit den Mitarbeitern reden, das ist schon spannend. Da nimmt man selber viel mit. Also wahrscheinlich bin ich an der Uni geblieben, damit ich einfach auch noch...
Ständige Fortbildung.
Ja, ständige Fortbildung. Es ist so dieses, ich glaube, ich bin von Haus aus ein richtig neugieriger Mensch einfach. Ich muss immer meine Nase überall reinstecken. Ja. Nee, das ist.
Aber das ist schön, das merkt man ja an, dass dir das Freude macht. Das, wenn man, ich meine, man, die Hörer können es ja jetzt nicht sehen, aber Das war ihm deutlich zu spüren, dass das ist, was dich fasziniert.
Ja, das sind jetzt die schönen Seiten. Natürlich gibt es auch nicht so schöne Seiten. Ne? Also es ist nicht immer ganz einfach mit, das sind ja halt Menschen, ne? Und wenn da, manchmal weiß man halt auch so, es wäre schön, wenn der und der Professor, wenn die doch mal bei dir in die Beratung gehen. Ja, oder der und der Mitarbeiter, Mensch, wenn die noch an der Stelle noch eine Kleinigkeit anders machen würden, dann würde es schon besser sein. Aber wie gesagt, wir gehen ja nicht rum und missionieren, sondern wir warten darauf, dass Leute dann davor sagen, hier, könnte mal helfen. Ja, oder ich habe mal eine Frage. Mhm. Und dann den Dialog zu gestalten, das ist was Schönes.
Sehr schön. Jetzt hast du aber vorhin, wir sind ganz abgekommen, wir sind schon relativ weit, was deinen beruflichen Werdegang betrifft.
Familie fehlt noch eigentlich.
Bitte?
Familie fehlt noch.
Familie fehlt, genau.
Ja, zu Hause gibt es zwei Eltern. Ja, meine Mutter ist eine gelernte Industriekauffrau und mein Vater ist jetzt pensionierter Bundesbahnbeamter. Ja, und wir haben immer bei mir in der Gegend gewohnt. Mein Vater arbeitet auf dem Stellwerk und man denkt immer, Stellwerk ist Stellwerk. Ist nicht. Das ist ganz wichtig, wo das Stellwerk steht, welche Technik das ist. Und in Bentheim ist es ein Grenzbahnhof. Und ich glaube, vielleicht auch einige Zuhörer erinnern sich, dass da mal was war in Bentheim mit dem Bahnhof, wo man durch ein Fenster auf den Bahnsteig gehen muss, weil die Tür zugemauert war und so. Vielleicht können einige nachgucken. Also sehr interessante Anekdoten gibt es da rund um den Bahnhof. Und ja, mein Vater, weil er halt auch Plattdeutsch und ein bisschen Niederländisch kann, ist ein Grenzbahnhof, da muss man dann halt auch mit den holländischen Kollegen reden können. Und das gibt nicht mehr so viele Leute, das gibt es nicht, ja wirklich nicht viele Leute, die dann beide Sprachen ansatzweise gut genug beherrschen, um dann genau in so einem Bahnhof arbeiten zu können. Und deswegen sind wir, ja, ich bin gebürtiger Bentheimer, gebürtiger Gelderhauser und das bleibt auch. Das ist, ne, ich sag mal, Heimat ist da, wo die Wiege stand. Ja, und jetzt würde ich es nochmal ergänzen und sagen, Heimat ist da, wo die Wiege der Kinder steht.
Schön. Ein schönes Bild. Ja.
Deswegen, ja. Also, schön jetzt auch in Holtensen zu sein. Ich habe noch mit Christina gesprochen heute. Ich habe gesagt, Christina, kannst du dich noch erinnern, was ich gesagt habe, als ich nach Holtensen gekommen bin, als wir das erste Mal hier reingefahren sind und uns die Wohnung anzugucken? Ja, Jürgen, du hast gesagt, das ist dir alles hier viel zu klein. Hier ist viel zu viel Autobahn drumherum. Du fühlst dich hier eingeengt. Du hast keine Ahnung, ob das was werden wird. Ja, und ich muss sagen, die Autobahn stört mich immer noch, aber die Menschen machen es mir hier angenehm. Ja? Und man ist irgendwie reingekommen und deswegen, es ist schon Heimat. Es gibt keinen Grund für uns jetzt irgendwie, wenn es jetzt nicht auf einmal noch beruflich ganz anders gehen sollte oder so, hier den Ort zu verlassen.
Gut, das ist gut zu hören. Und in deiner Jugend, du hast Fußball gespielt, hast du gesagt. Das ist natürlich mein Thema,
ja.
Ganz häufig. Das würde mich natürlich mal interessieren, in welchem Verein und vor allem welche Position.
Okay, also Rest der Sendung ist jetzt, geht es jetzt um Fußball. Das kriegen wir hin. Ja, also ich war so Mädchen für alles auf dem Platz. Hab da mit 6, 7 habe ich angefangen, F-Jugend, zweites Jahr, da so die Zeit. Ich war kein herausragender Fußballer, definitiv nicht. Also das war eher mau teilweise auf dem Platz. Mein Vater sagt immer, du konntest am Ende sagen, wie viele Vögel über den Platz geflogen sind, aber du wusstest manchmal nicht, wo deine Gegenspieler stehen. Also oft abgelenkt gewesen und so. Aber immer mit Herzblut dabei. Man hat auch seine Kumpels da kennengelernt. Und ich würde auch sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir auf dem Großfeld gespielt haben, beim TuS Gildehaus, so hieß der dörfliche Verein, ne? TuS Gildehaus, da war es dann auch so, dass man so das Gefühl hatte, ja, die bei den Eltern schläfst du. Die Schule bietet dir das Fachliche. Aber die gesamte Sozialisation, die hat auf dem Fußballplatz in einer Mannschaft stattgefunden, würde ich heute noch sagen. Also da stehe ich heute noch zu. Also mein jahrelanger Trainer, der Ingo Krause, den wir jetzt auch, ja, der auch viel zu früh jetzt verstorben ist, überleg mal hier A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend. Ich glaube ab D-Jugend zweites Jahr, das waren 7 Jahre. Ja, die gesamte Pubertät zusammen verbracht, auch im Kader, kleine Mannschaft. Manchmal waren wir nur 13 Leute, mussten dann oft immer aus den unteren Jahrgängen nochmal 2 hinterher spielen. Und das bedeutet halt auch, wenn du nicht gerade exzellent auf irgendeiner Position warst, sondern manchmal vielleicht nur so mittelmäßig warst.
Auf der Kippe gestanden hast.
Dann warst du Edeljoker. Ne? Mhm. Und so kann ich wirklich sagen, es gibt keine Position, die ich nicht gespielt habe in all den Jahren. Am meisten aber so im defensiven Bereich. Defensives Mittelfeld, Verteidigung, ein paar Jahre auch im Tor.
Ja, bei deiner Größe bietet sich das ja an.
Das war wunderbar im Tor, das hat auch gut geklappt. Aus mir hätte was werden können und dann aber irgendwann mal wurden die Augen schlechter. Und ich habe das die erste Zeit nicht gemerkt, dass die Augen schlechter wurden. Und ich bin da an Bällen vorbeigesegelt, also dass ich nicht manchmal wirklich in die falsche Ecke gesprungen ist, weil ich dann einfach nicht mehr sehen konnte, wie der Ball kam. Das war echt ein Wunder. Nur die Mannschaftskameraden, die haben sich gewundert, was für Dinger ich mir dann gefangen habe. Und da haben wir dann auch gemerkt, dann später mit Brille, dann gesagt, ah, mit Brille im Tor ist scheiße. So. Ich sag's dir noch, Entschuldigung, das Wort, das wird vielleicht. Ja, jetzt ist es drin.
Jetzt ist es raus.
Ja, also mit Brille, das ist nicht so toll. Und auf dem Feld mag das noch gehen. Im Tor brauchst du gute Augen. Ja, da musst du genau sehen, was ist. Und ja, die ganze Jugend durchgezogen. Zweimal Kreismeister geworden, mit so einem dünnen Kader halt auch. Aber was halt wirklich beeindruckend war in der Zeit, wenn der Ingo Krause gesagt hat am Anfang der Saison zu den Eltern, hör zu, wir haben einen dünnen Kader. Das heißt, kommt mir nicht mit Hochzeiten, kommt mir nicht mit Geburtstagen, Urlauben, Familienausflügen. Das klappt nicht. Ja? Wir werden ab und zu mal Leute haben, die vielleicht eine Karte kassiert haben. Wir werden ab und zu Leute haben, die verletzt sind. Die sind dann raus. Aber der Rest kommt. Ansonsten brauchen wir hier nicht anfangen.
Und das hat funktioniert?
Es hat funktioniert. Da hat keiner gemurrt. Ich habe letztens mit einem Jugendtrainer hier in Göttingen gesprochen, der sagte, mit dem Kader unter 17, 18 Mann fängt er nicht an.
Nee, weil der Hamster dreimal im Jahr Geburtstag hat und die Oma auch mindestens.
Ja. Aber wir haben es geliebt. Wir sind auch als Mannschaft zusammengewachsen. Ich habe heute noch viel Kontakt zu den Jungs. Gibt es auch einen Kegelclub in der Heimat. Ja gut, ich fahre jetzt nicht regelmäßig. Also ich fahre sehr, sehr selten dann hin, aber... Wenn die da am Feiern sind, man ist immer noch mit dabei. Die waren auch bei mir auf Hochzeit, ich war bei denen auf Hochzeit. Und ja, irgendwie, auch wenn dann die 300 Kilometer dazwischen sind, man hat doch noch immer einen Anteil dann an der Entwicklung von den Jungs und in ihren Familien, auch wenn ich da die Kinder nicht auseinanderhalten könnte. Ja, aber es ist schon, ist mir wichtig gewesen.
Ja, ein Teil des Lebens, ne?
Absolut, absolut.
Für welchen Bundesliga-Club schlägt dein Herz?
Ja, weiß selber, wie man Fan wird. In der Regel fängt das ja an, dass du dann irgendwann mal Fußball spielst und dann kriegst du auch mit, welche Mannschaften es gibt. Und das war damals quasi, bei uns war es so die Wahl zwischen Borussia Dortmund, Gladbach oder Bayern München. Ja, ich bin Bayern-Fan.
Ja, herzlich willkommen. Jetzt freue ich mich noch mehr, dass du hier bist. Ja, sehr schön. Und du hast aber, nachdem du dann, ich sag mal, in diese Region verzogen bist, nie wieder Fußball gespielt, oder?
Nein, ich habe im Studium irgendwann mal aufgehört, also in der Seniorenmannschaft habe ich noch mitgespielt, das war erst die 6. Mannschaft bei uns im Dorf, aber 6 heißt nicht, dass es war die 6. beste Mannschaft, sondern es war einfach Nummer 6, später war es dann auch nochmal die 3., wurde es nochmal umgewandelt, dann war es dann wieder die 3. Mannschaft, aber dann so im Studium, dann bist du manchmal am Wochenende nach Hause gefahren, klar, Wäsche waschen, bisschen mit den Jungs feiern und so, aber dann sonntags morgens dann auch noch irgendwie quer durch die Grafschaft Bentham fahren und dann oft genug, weil du einfach auch nicht mehr trainiert hast. Dann echt Ersatzbank und dann abends wieder nach Oldenburg fahren. Da habe ich gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Ich lasse es sein. Ich gebe es auf. Ich habe dann Fußball vom Fernsehen aus genossen. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, wir fangen doch nochmal wieder an. Mittlerweile muss ich auch sagen, wenn du so lange raus bist, ich habe wirklich jetzt 20 Jahre kaum gespielt. Jetzt ist es einfach gesundheitliches Risiko. Nicht nur für mich, auch für die Gegenspieler, wenn ich nochmal den Platz betrete.
Na gut, ein Versuch wäre es zumindest mal wert. Ja, und um mal die Schleife zu kriegen, du bist jetzt seit 2016 im Ortsrat.
Richtig.
Was hat dich denn veranlasst, so ein Amt anzunehmen? Oder wer hat dich veranlasst? Also, das sollte ich so fragen.
Ja, ich bin ja CDU-Mitglied seitdem ich so 18, 19 bin und hatte auch Jungunion mitgenommen, so bei mir in der Heimat. Das war eine schöne Zeit mit ein paar Jungs und Mädels dann da so Politik machen und so eine Berufsausbildung, / Berufsakademiestudium ging das auch noch. Meine Eltern haben dann gesagt, so, wenn du studierst in Oldenburg, hier kriegst du auch ein bisschen Unterstützung, fang du jetzt nicht an mit Politik, konzentriere dich auf dein Studium. Ne? Und da ich gesagt, okay, gut, da war ich dann auch raus. In Oldenburg keine Politik gemacht, in Clausthal auch keine Politik gemacht, als wir da gewohnt haben. Aber als wir nach Holmsen gezogen sind, habe ich zu Christina gesagt, irgendwas muss ich machen, damit ich auch Kontakt habe zum Ort und immer hier Berg hoch, Berg runter fahren und dann noch abends Fußball spielen, das wird nicht gehen. Zeitlich, das wird einfach zu eng. Und ja, komm, hier auch schon in Clausthal viel mit jungen Leuten zu tun gehabt, die auch in der Politik viel machen und so. Und jetzt ich aktiviere mal wieder so richtig meine CDU-Mitgliedschaft. Ja, und habe mich dann bei Karin Schulz gemeldet und gesagt, hier, bin Neuholtensaar und CDU-Mitglied, geht hier was? Und zu meiner Freude, und das muss man auch sagen, ist auch nicht selbstverständlich hier in allen Ortsverbänden und Ortsteilen, hier gibt es ja einen regelmäßigen CDU-Stammtisch. Und da bin ich dann aufgeschlagen. Und so habe ich dann langsam über meine Parteifreundinnen und Freunde so in den Ort hineingefunden. Mhm. So, Karin war viel, mit Karin viel gesprochen. Heinz Beetz, würde ich sagen, ist wie mein Patenonkel hier, mein Holzer Patenonkel. Also danke Heinz für die Zeit auch. Er hat viele Leute dafür gesorgt, dass ich viele Leute auch kennenlernte. So. Ja, und dann irgendwann mal, ja, jetzt ist Kommunalwahl, ne? Ja, wir müssen eine Liste voll machen. Jürgen, du bist auch mit dabei. Na gut, ja, dann. Ne? Und du bleibst ja wohl auch hier. Und deswegen packen wir dich auch mal so auf den Platz, dass es vielleicht auch klappt. Gut, direkt bin ich ja nicht reingekommen. Ich bin ja der Nachrücker gewesen. Ja, und jetzt seit 5 Jahren im Ortsrat. Und ich tue es auch gerne.
Ja, das ist schön. Wir brauchen ja Menschen, die sich für unseren Ort engagieren.
Das macht einem der Ort auch leicht, wenn man erstmal angekommen ist. Ja, am Anfang ist es ja so, wenn du, ich weiß nicht, bist du gebürtiger Holzer?
Ja.
Ja, so richtig. Dann kannst so. Du das ja gar nicht nachvollziehen, was nee. Ich jetzt sage. es ist so, ich sage immer, in Holzer gibt es zwei Arten von Bewohnern. Es gibt Leute, die schlafen hier, also die haben hier Häuschen, die arbeiten hier in der Umgebung, die schlafen hier dann auch, aber die leben hier nicht so richtig. Ja, richtig leben bedeutet rausgehen, die anderen Holzer kennenlernen, ja, untereinander dann zu sehen, welche Vereine sind da, wer ist mit wem bekannt, verwandt. Also so dieses Reinwachsen auch in den Ort rein.
Das ist eine interessante Betrachtungsweise. Das höre ich das erste Mal, aber es gefällt mir. Der Gedanke gefällt mir.
Ja. Und das hat dann halt eine gewisse Zeit gedauert. Weil eins ist ja auch klar, die hier richtig leben, die gucken ja auch erstmal einen an, wer ist denn das? Ja, ist ja auch so ein bisschen Kennenlernprozess. Und so einzelne Menschen lernst du schnell kennen und auch schätzen. Ja, aber so bist du so richtig in der Gruppe, so insgesamt ankommen, bis das dauert ja auch ein bisschen. Ich kann mich noch erinnern, das war Armin Mecke, war das, ich glaube, das war 2015, 2016, irgendwie da auf einem Weihnachtsmarkt, dann nahm er mich beiseite und sagte, Junge, du bist jetzt hier angekommen. Du bist jetzt einer von uns.
Ja, das ist wie ein Ritterschlag, wenn Armin das sagt.
Vor allen Dingen, du kennst ihn ja halt auch, wenn er dann mit seinem Arm dann halt auch auf deine Schulter haut, dann ist das auch ein Ritterschlag. Ja. Ja. Und das hat mich sehr gefreut. Das berührt mich auch heute noch, diese Offenheit dann auch. Und seitdem fällt es mir leicht, auch zu sagen, ich bin Holtenser. Ich sage auch immer gerne, ich wohne in Holtensen bei Göttingen. Ja, weil wenn ein Ort hier kennt, Holtensen ist anders als das, was du in der Innenstadt im Ostviertel oder in Wehende, Geismar, Krone erlebst. Es ist wirklich so. Ne? Was habe ich in letzter Zeit aufgehört? Das Gallige, das gallische Dorf.
Das gallische Dorf, ja.
Aber ich sage auch mal, wir sind auch ein galliger Ortsrat. Ne? Mhm. Also ist auch nicht immer. Ist auch manchmal, also ich glaube, wir sind nett. Wir sagen ja den Leuten auch im Nachhinein immer hier, das geht nicht gegen die Person jetzt aus der Verwaltung oder von der Behörde oder von irgendeiner Firma, wenn sie dann da vorbeikommen. Aber in der Sache müssen wir natürlich auch hart sein, weil ansonsten ne, haben diese gut 2000 Einwohner, die wir ja hier haben, bei 120.000 Einwohner, 130.000 Einwohner circa, die Göttingen hat. Das schwankt ja auch je nachdem, wie viele Studenten hier gerade sind.
Das ist so, ja.
Ja, da hast du ansonsten nicht viel zu melden. Ja, da muss man schon einig sein. Und das bedeutet viel miteinander reden.
Was hat dich da so, also neben deiner Interesse für die Politik, was treibt dich da so um? Was ist für dich wichtig dann in der Arbeit im Ortsrat oder in der ehrenamtlichen Arbeit?
Ich glaube, dass wenn man in der heutigen Gesellschaft lebt, dann hat man ja als erstes Familie. So, und dann hast du deinen Job. Ne, irgendwo muss ja halt auch ne, Mammut erledigen und dann vor der Höhle ziehen, das ist ja nicht mehr. Ne? Irgendwo muss ja das Geld herkommen, um die Brötchen zu verdienen, um Miete zu bezahlen, das Haus abzubezahlen. Aber jetzt nur Steuerzahler sein und Familienmensch sein, das reicht ja nicht, um eine Gesellschaft zu bilden. Du brauchst ja dann halt auch die. Guck mal, alleine sowas wie Feuerwehr. Stell dir mal vor, wir müssten das jetzt alles, was hier die Jungs hier und die Mädels bei der Feuerwehr leisten, wir müssen das alles voll bezahlen, als wäre das komplett Berufsfeuerwehr. Das hier ist ja unbezahlbar. Oder beim Sportverein. Die ganze ehrenamtliche Arbeit, die da geleistet wird, das ist ja unbezahlbar. Ja? Also die Leistung, die da erbracht wird, das ist unbezahlbar. Und deswegen, wir brauchen einfach Menschen, die auch mal ohne Geld was machen und auch miteinander machen. Weil in diesem Miteinander entsteht ja ein Gefühl, dass man sich geborgen fühlt, dass man sich sicher fühlt. Ja? Es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, das, also nicht, dass ich jetzt irgendwas Afrikanisches kann, aber ich könnte das Englische jetzt mal kurz übersetzen. Das heißt so sinngemäß, es braucht ein Dorf, ein Kind zu erziehen. Und du kennst das auch noch, ne? Wenn du früher Ärger gemacht hast im Dorf, ja, deine Eltern haben es nicht immer gesehen, aber der Nachbar hat es gesehen, die Nachbarin hat es gesehen, die Eltern vom Kumpel haben es gesehen, oder?
Ja. War so.
War so. Hat funktioniert, ne? Ja, und ich glaube, dass man halt auch Politik braucht an der Stelle, um dafür zu sorgen oder also damit Sorge zu tragen, dass genau dieses Gefühl auch erhalten bleiben kann. Ich fühle mich nur wohl und heimisch, wenn ich die Menschen um mich herum ein bisschen kenne, wenn ich weiß, dass es nette Menschen sind, liebenswerte Menschen sind, die auch gerne mich fragen können, wenn sie mal Hilfe brauchen, aber wo ich dann immer die Hoffnung habe, dass wenn ich mal Hilfe brauche, die dann halt auch sagen, komm, hier, was ist, wir packen an. Ja? Und sei es drum, wie es bei uns 2014 war, dass der Keller voll Wasser läuft, da direkt. Wir waren ja noch nicht gefühlt einen Monat da war habe ich die Feuerwehr kennengelernt. Und die Nachbarn, als wir dann den Keller leer gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, 2014, da sind ja etliche Keller hier zugelaufen. Ne? Ja, und da hat man sich dann kennengelernt. Das war gut, das hat funktioniert. Ja.
Nochmal zurück, ich komme immer mal wieder zurück auf deine Jugend. Gibt es oder gab es einen, das habe ich die letzten Folgen immer mal gefragt, weil ich auch selber Bilder immer mal vor Augen hatte. Gab es ein Lieblingsgericht aus deiner Kindheit? Oder hattest du eins?
Ich bin so ein Eintopffreund, das kann man glaube ich schon mal sagen. Also so mit der Zeit immer mehr Grünkohl, aber dann als Eintopf, nicht so als Trennkost, sondern alles schön rein in den Topf. Oder halt auch so ein Kartoffelmörden gehacktes Eintopf, Suppen, Erbsensuppen, das ist so, ja, alles was so deftig ist, ne, das lerne ich immer mehr zu schätzen. Aber so, wenn ich so überlege, so eine richtige Leibspeise als Kind war bei meiner Oma auf dem Hof. Da hatten wir meine Großtante, die war da als Magd. Und da gab es noch einen alten Holzofen. Da wurde dann auf Buchenholz in einer ganz alten gusseisernen Pfanne wo ein Mehlpfannkuchen gemacht.
Ja, könnte man jetzt quasi das Holz knistern hören und hat Bilder vor den Augen.
Richtig. Und diese Pfannkuchen, also alle in der Familie haben es schon versucht, nochmal nachzumachen. Ich glaube, es ist das Buchenholz. Ja? die waren einfach, das war so ein typisches Ernteessen. Ne? Wenn dann die ganzen Leute auf dem Feld waren und dann mittags mal kurz rein mit ihren dreckigen Pfoten, dann gab es Pfannkuchen. Ne? Dann gab es so Berge an Pfannkuchen, die weggemacht werden mussten. Und das ist so richtig so ein Kindheitslieblingsgericht. Ja.
Schön. Gibt es Menschen, die dich in deinem bisherigen Leben geprägt haben?
Man wird immer geprägt durch die Eltern, durch Geschwister, Freunde und. Manchmal kommt ja auch so ein bisschen so diese Vorbildfrage, ne?
Ja,
so,
das wäre die nächste. Du bist gut vorbereitet.
Die kannst du wegpacken, weil Vorbilder so an der Stelle, das ist es nicht. Aber so Menschen in meinem Umfeld würde ich zwei hervorheben wollen. Das ist einmal Ingo Krause, das ist mein Jugendtrainer, jahrelang gewesen. Also es gab immer auch noch zweiten, dritten Jugendtrainer, ne? Frank Brandau, Oliver Jahrling und wie sie alle hießen. Aber Ingo war derjenige, der so mit am stabilsten und am längsten so uns begleitet hat. Und das war schon ein großer Bruder, ein Onkel, sag ich jetzt mal, der uns auf dem Platz das Leben beigebracht hat, würde ich mal sagen. Das ist das eine. Und das zweite ist unser Nachbar gewesen, der Gustav Segelhorst, der aus Gronau, das ist südlich von Bentheim, kommt und dann aber zur Rente unser Nachbar wurde. Die haben dann da gebaut nebenan. Und das ist so mein akademischer Vater gewesen. Der hat meine Eltern, die haben keinen universitären oder Hochschulhintergrund. Und als dann nach der Bankzeit so hieß, was soll der Junge denn machen, hat er gesagt, ja wieso, schick den doch an die Uni. Lass den doch an der Uni. Das passt. Ich habe jahrzehntelang Leute an der Uni erlebt. Das wird mit dem gut gehen. Und wenn man dann nach Hause kam, so aus dem Studium mal, ganz oft Tasche in die Ecke gestellt, erstmal rübergegangen zum Nachbarn und dann haben wir Gespräche gehabt, 2-3 Stunden
am Stück. Was hatte der für einen Hintergrund?
Der war Ingenieur. Mhm. Ja, also gelernter Uhrmacher, hatte er dann also eine Ingenieurschule besucht, hat dann mal so lebhaft beschrieben, so wie er 1954 für seine Abschlussprüfung gelernt hat und dann so durch die Straßen gelaufen ist und gemerkt hat, dass die Leute alle jubeln. Also willst du mir sagen, das war gerade das WM-Finale und er hat gesagt, das war das WM-Finale.
Das war 4. Juli 1954.
Ja, an dem Tag ist er spazieren gewesen. Er hat das Spiel gar nicht gesehen. Und das hat gut getan, diese Gespräche. Er hat mir viele, viele Ängste nehmen können vor dem Studium. Er war ein guter Begleiter, ein guter Mentor. Und auch später hat er dann auch meine berufliche Entwicklung an der Uni verfolgt. Wir haben viel über Lehre geredet. Ja, und ich vermisse ihn schon. Ne? Er ist vor ein paar Jahren gestorben und wäre schön gewesen, wenn er noch länger da geblieben wäre, so diesen akademisch-väterlichen Rat, neben dem normalen väterlichen Rat, der kommt auch,
ob man will oder nicht.
Richtig, aber es ist ja so, meine Eltern werden es hören, vieles von dem, was sie mir denn irgendwann mal gesagt haben, wo ich gesagt habe, ja, hier passt nicht, ja, im Nachhinein hat es dann doch gepasst, ne? Und aber dafür sind dann so auch Bezugspersonen außerhalb der Familie manchmal ganz gut, den hört man manchmal noch eher zu. Also, um die Frage zu beantworten, Gustav Segelhorst, Olli und Ingo Krause, die beiden, das waren schon wichtige Personen in meinem Leben.
Hast du ein Lebensmotto?
Ja, aus Herr der Ringe. Da gibt's einen schönen Satz. Der Sam weiß Gamgee, der sagt dem Frodo dann irgendwann mal was. Und zwar, es gibt was Gutes auf der Welt und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Das würde ich so als mein Motto nehmen. Also wenn ja irgendwann mal was nicht gut läuft oder so, dann guckst du halt doch mal um dich herum, dann siehst du, doch, da ist was, hier, komm, mach weiter. Ne? Und wenn es noch nicht gut ist, dann mach was Gutes raus, weil die Idee eine gute Sache ist. Ja? Also das ist wie auf dem Fußballplatz. Ne? Solange nicht der Abpfiff ist, weitermachen.
Wenn du jetzt in deiner Zeit in Holtensen oder wenn du das mal Revue passieren lässt, was sind so Dinge, wo du gerne hingehst, wo du dich mit einbringst, mal auch vielleicht im Rahmen der politischen Arbeit oder auch im Rahmen der Freizeit, was gefällt dir da am besten?
Bei mir in der Heimat waren wir quasi 100 Meter entfernt vom elterlichen Zuhause, war eine Dorfkneipe. Und es war schön zu sehen, dass es hier auch eine Dorfkneipe gibt.
Gott sei Dank.
Ja. Ja. Und dass sie komischerweise, die existiert ja immer noch, ne? Wenn man so andere Orte sich anguckt, da gibt es das nicht mehr. Wir haben das hier mit Heiner. Und da gibt es ja diverse Anlässe. Ne? Also da sind ja die Ortsratssitzungen, wo man dann mal kurz da verweilt. Wir haben den CDU-Stammtisch dort, wo man verweilt. Wir haben den Väterstammtisch, ja, wie das entstanden ist, da musst du andere fragen. Aber es muss irgendwas mit einem Elternabend im Kindergarten hier zu tun haben. Und dass auf einmal Väter gesagt haben, dann müssen wir uns auch mal regelmäßig treffen. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt auch schon in der zweiten Generation wird das fortgeführt, so gefühlt.
So gab es zu meiner Zeit nicht.
Ja, mit zweiter Generation Mord, meine ich Kindergarten-Generation.
Ja, ne? Mord ist ja schon Sauerei jetzt. Also.
Ja. Nee, aber da dann wirklich mit den Vätern zusammenzukommen und abseits von Job, übrigens meistens auch abseits von Familie, ja, abseits vom beruflichen Hintergrund, abseits von Partei, abseits von allem eigentlich, einfach miteinander zu reden. Ja, da guckst du Leuten einfach so vor den Kopf und dann redest du miteinander und isst dir ja halt einen Kraftriegel des deutschen Arbeiters oder wie war das noch, ne? Die Currywurst, ja. Die isst du dann, trinkst ein paar Bierchen, ja. Frank Herwig ist ja der König der Scheidebecher. Ja, der hat das ja zur höchsten Kunst erhoben. Ja? Also da dann miteinander zu sitzen oder ja, das ist einfach, das ist schön, ne? Das ist, da kommt man runter, ja. Und ich habe da sowieso zu Frank, glaube ich, sowieso eine ganz besondere Beziehung. Ja, alleine, dass wir ja auch eine Bürgersprechstunde eingerichtet haben jetzt nach den Ortsratssitzungen, wo man dann auch nochmal in der Theke halt mit den Leuten steht, ein bisschen quatscht. Nicht einfach gleich nach Hause geht oder so, sondern einfach, ich habe volles Verständnis, wenn jemand sagt, hier, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und habe auch so viel mit Politik oder weiß was am Hut, ich möchte jetzt nach Hause gehen, ist gut. Aber genauso gut finde ich es halt auch, dass ein paar Leute dann auch sagen, komm, nee, wir bleiben nochmal da, wir reden nochmal miteinander. Und da, so dieser Dorftalk, ja, diese kleinen Dinge, die da alle kommen, ne? Und dann merkt man halt manchmal halt auch wenn man deinen Podcast regelmäßig verfolgt, dass man dann sagt, ey, scheiße, den Gedanken hatte ich auch schon mal. Ne? Das brauchen wir und das ist gut und ja, das gefällt mir dann auch nicht. Und man merkt schon, wir denken doch alle in ähnlichen Kategorien. Und ich glaube, wer jetzt in den letzten Wochen halt auch meine Postkästen geguckt hat und die Wahlfeier gesehen hat, der wird auch festgestellt haben, ja gut, die ziehen an einem Strang. Man merkt das ja schon, dass wir auch inhaltlich da wenig Unterschiedliches fordern. Und deswegen, da ist Heiner ein guter Ort. Ich glaube, wenn du Heiner mal interviewen würdest, da würde er auch eine Menge sagen können darüber, was hier im Dorf passiert. Und
der ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, glaube ich.
Wie ein Pastor quasi.
Genau. Ja. Du bist ja nun zugereist, haben wir ja gelernt. Was gefällt dir am besten am Ort?
Ich habe mir am Anfang, als wir hingezogen sind, habe ich relativ schnell mal gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, mit dem Auto in Holten sich zu bewegen. Und das ist, es ist alles fußläufig. Ja, also der weitest entfernteste Punkt ist ja tatsächlich die Reithalle, so gefühlt. Und es ist alles so innerhalb von 5-6 Minuten, wenn man gut, glaube ich, zu Fuß ist, erreichbar. Und das finde ich schön. Ja, das ist, das schafft eine gewisse Nähe auch zueinander. Das gefällt mir.
Und an welchen Dingen sollte man im Ort oder für den Ort noch arbeiten?
Was ich sehe, ist, dass wenn Menschen ein gewisses Alter erreicht haben und nicht mehr alleine leben können, dann verlassen sie Holtensen. Dann sind sie weg. Und sie sind auch nicht mehr in unserer Gemeinschaft, nicht mehr in unserer Mitte. Und ich kenne das noch mit Mehrgenerationenhäusern. Also wenn ich so meine meine Kumpels in der Heimat mir angucke, die haben fast alle irgendwie bei den Eltern ausgebaut und die, deren Kinder erleben halt auch, wie die Großeltern älter werden. Und wer vom Hof kommt, kennt das ja eh, dass da mehrere Generationen zusammen sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie schaffen, eine Einrichtung zu bekommen, jenseits so dieser ambulanten Pflege. Bei mir in der Heimat nennt man das hier so Altenwohnungen. Ja, das ist wirklich, da zerziehst du ein, das ist alles schon mal ein bisschen kleiner, ebenerdig, das ist einigermaßen behindertengerecht auch alles eingerichtet. Und wenn es da nicht mehr geht, dann gehst du einfach ein paar Türen weiter, weil da ist dann wirklich die stationäre Pflege. Also wenn wir irgendwie so eine Einrichtung hier oder solche Wohnräume schaffen könnten, ich wüsste jetzt nicht wo wir es direkt machen könnten, aber wenn wir sowas hinbekommen könnten, dass die Älteren länger bei uns bleiben und zeitgleich dann halt auch die Möglichkeit den Jüngeren geben, die doch teilweise großen Häuser dann halt auch mit jungen Familien zu besetzen, sage ich jetzt mal. Das wäre was Schönes. Das wär ein Traum.
Hast du beruflich noch Ziele? Oder bist du da, wo du bist jetzt angekommen mit der Aufgabe, die du hast?
Diese Aufgabe kann ich auf jeden Fall weitermachen. Und ich weiß aber auch, dass alle paar Jahre immer irgendwie nochmal was Neues kommt. So alle 5-6 Jahre merkt man dann nochmal, ja, beruflich gehst du jetzt eher mal einen Schritt weiter. Nur was dieser Schritt weiter ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das kommt dann,
wenn es kommt.
Wenn der Zug der Geschichte an einem vorbeirast, ja, dann springst du auf oder lässt es sein. Aber jetzt gerade ist alles gut. Ich möchte jetzt erstmal in Ruhe die Kinder aufwachsen sehen und jetzt in der Hochschuldidaktik bin ich ja auch jetzt Leiter der Einrichtung geworden, einfach erstmal reinwachsen, ein paar Jahre so mal gestalten und dann einfach gucken, was passiert.
Gibt es neben deinen politischen Interessen noch weitere Hobbys? Also gibt es irgendwas, was man bei Jürgen Sackbrock nicht vermutet?
Du meinst irgendwas, was so richtig viel Zeit kostet, Nerven kostet?
Was auch immer. Vielleicht auch ein Spleen, keine Ahnung.
Ja, es gibt so einen, ich sag mal, kleinen Verein. In Niedersachsen ist es ein kleiner Verein, noch, hoffentlich wird er wachsen. Ja, nennt sich Frischluft. Hat nichts mit frischer Luft zu tun, sondern ist entlehnt an von einem jungen Union-Slogan, den es mal vor 20 Jahren gegeben hat. Wir machen Kinder- und Jugendarbeit im politischen Bereich. Ne? Also ich sag mal, das geht so Richtung Erstwählerschulungen, das geht Richtung Gedenkstättenfahrten. Auch wir haben auch in zwei Bundesländern auch Jugendeinrichtungen, in Hamburg und in Bernau bei Brandenburg, also bei Berlin. Das ist schon sehr interessant, da mit jungen Menschen zu arbeiten und politisch neutral, also wirklich, das ist jetzt nicht Parteipolitik oder so, sondern wirklich, weil es auch in den Schulen zu kurz kommt, zu gucken, dass man jungen Menschen Politik doch ein bisschen näher bringt. Und eben nicht im Sinne von die Politik, der Staat und auf der anderen Seite wir Bürger, weil das ist ja völlig falsch. Das ist ja gar nicht so. Mhm. Da zu arbeiten, so, ich sag mal so, graswurzelmäßig an der Basis mit jungen Menschen zu arbeiten.
Wer ist da Träger oder wie wird das finanziert?
Über Mitgliedsbeiträge und wir kriegen Programmmittel, insbesondere aus Berlin, ne? Vom Bund. Da kommt noch ein bisschen was und war natürlich ein hartes Jahr mit Corona und deswegen jetzt viel auch online. Und Zielgruppe ist jetzt so, ich sag mal so 16 bis 25 gerade dazu, den unterschiedlichsten Themen, dass wir da mal kleine Workshops machen, Referenten einladen, die was sagen können. Das hat oft, also ist mal so, das ist wie Phoenix TV für Kinder und Jugendliche live online. Ja, da geht viel Zeit rein, aber das tue ich gerne. Das passt auch zu meinem Job ja irgendwo, weil das hat ja auch wieder was mit Didaktik zu tun. Mhm. Und wenn ich an der Uni schon nicht mehr selber unterrichten kann, gerade aufgrund meiner Position, die ich innehabe, ich bin ja nicht direkt an einem Lehrstuhl, da muss ich aber trotzdem irgendwo mal üben und Kontakt halten zur Zielgruppe. Und das ist schön. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und man lernt sehr, sehr viele interessante Menschen kennen.
Ja, super. Gut, dann würde ich gern zum Abschluss, es sei denn, du hast noch irgendwas, wo du sagst, das wollte ich unbedingt erzählen.
Machen wir dann bei der Folge 40.
Zweiter Teil. Kommen wir ja zu meiner neuen Rubrik, die ich, ich sag mal, kreiert habe. Die heißt Entweder oder. Und oh Gott, nee, ist nicht so schlimm. Immer mit der Bitte um eine kurze Antwort. Tee oder Kaffee?
Tee.
Bier oder Wein?
Bier.
Fisch oder Steak?
Steak.
Rührei oder Spiegelei?
Rührei.
Chips oder Schokolade?
Weder noch. Ich darf nicht mehr. Ich soll nicht mehr. Besser für die Figur.
Williams oder Clara?
Clara, definitiv.
Schokolade oder Gummibärchen?
Ah, in schwachen Augenblicken Schokolade.
Okay. Fußball oder Formel 1?
Definitiv Fußball.
Rot oder Grün? Das war eine spannende Frage, so kurz vor der Wahl. Wenn du jetzt schwarz sagst, ist es auch richtig.
Also natürlich schwarz, aber vielleicht an der Stelle in vielen Punkten grün. Also tatsächlich, was einige Inhalte angeht, kann ich zumindest sagen, nicht was die Grünen wollen oder wie sie es wollen, ist für mich passend. Aber sie packen schon gute Themen teilweise an. Und rot, ja, also so ein bisschen SPD in den Adern hat man immer. Der soziale Anteil, der ist da. Also kann sagen, durchaus beides.
Okay. Holz oder Plastik?
Holz.
Brünett oder blond?
Also, Christinas Haarfarbe liegt von Haus aus dazwischen irgendwo. Also von daher genau die Farbe.
Genau die Farbe, okay. Harry Potter oder Herr der Ringe?
Herr der Ringe.
Okay. Netflix oder Amazon Prime?
Wir haben Amazon Prime.
Kochen oder bestellen?
Sowohl als auch, aber gerne auch mal kochen.
Fein. Ich freue mich sehr, dass du heute Gast warst. Ja. Mhm. Und es war eine sehr erfrischende Folge, muss ich sagen, mit wunderbaren Ansätzen, auch Betrachtungsweisen. Allein die Dinge, was müssten wir denn bezahlen, wenn wir Feuerwehr oder Sportverein, darüber sollten sich viele mal Gedanken machen, wenn das bezahlt werden müsste durch die Bürgerinnen und Bürger. Herzlichen Dank, dass du hier warst. Toi, 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 für deinen weiteren Weg, für Familie und hoffentlich bis bald mal auf dem Bier.
Ja, gerne auch mit dem Clan dabei, wie ich es gerade gesagt habe. Und ganz toll, was du hier machst. Ich wünsche dir noch dutzende Folgen und werde gespannt weiter zuhören, wer alles hier noch aufschlägt.
Ja, danke, Jürgen.
Das war die Folge mit Jürgen Lars Sackbrook, Mitglied des Ortsrates Holtensen. Vielen Dank.